Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Herzlich willkommen zum Archivum Podcast. Und heute ist eine ganz besondere Frau da, Rosemarie Günther. Und sie hat ein fantastisches Buch geschrieben. Ein Buch über Alice Bensheimer. Das ist eine Frau, nach der ein Saal benannt wurde, hier in Mannheim, im Rosengarten. Und viele haben sich vielleicht gefragt, wer ist denn diese Frau? Ich habe es mich gefragt. Und deswegen bin ich Gott froh, dass Rosemarie Günther jetzt da ist und also uns nochmal in das Leben eintauchen lässt von dieser besonderen Frau, damit wir alle ein bisschen mehr wissen über die Menschen, die hier in Mannheim nicht nur gelebt, sondern gewirkt haben. Hallo Frau Günther.
Hallo.
Es ist schön, ja, meinen Namen könnte ich auch mal sagen, Christine Weiner, genau, für die Zuhörerin. Es ist ein Buch mit 470 Seiten, glaube ich. Und Sie haben recherchiert und Sie haben monatelang recherchiert. Wie sind Sie auf diese Frau gekommen, dass Sie so viel Liebe und Zeit in dieses Werk hineingesteckt haben?
Darf vielleicht einfach noch sagen, dass ich an sich von Hause aus Althistorikerin bin, dass ich aber seit der Pensionierung mich sehr stark für die Mannheimer Stadtgeschichte begeistere und dabei primär die Frauengeschichte. Das ist das eine. Und das andere war ein Anstoß, den ich bekommen hatte mit der Bitte, eine Biografie, kurze Biografie zu schreiben über Elisabeth Altmann-Gotheiner, die an der Handelshochschule in Mannheim die erste Dozentin Deutschlands war. Also immerhin. Und diese Frau war eng befreundet mit Alice Bensheimer. Mir begegnete also bei der Beschäftigung immer wieder Alice Bensheimer. Und das hat mich neugierig gemacht.
Sie hat ja unheimlich viel getan für die, die Fürsorge der Armen. Was hat sie denn da genau gemacht?
Also man muss vielleicht auch da vorausschicken, dass es nicht selbstverständlich war, dass Frauen in der Armenpflege tätig waren. Da haben sich die Männer sehr gewehrt dagegen, weil sie meinten, sie könnten dann nicht mehr so ungestört reden und was weiß ich alles. Also merkwürdige Argumente. Und 1899 ist es Alice Bensheimer gelungen, die erste Armenpflegerin der Stadt zu werden.
War das vielleicht auch so, dass die Männer gedacht haben, Frauen sind zu emotional für sowas?
Ja, dass sie also nicht sachlich genug sind bei der Zuwendung von Hilfen.
Was war denn das für eine Situation damals in Mannheim? Also wie haben denn die Menschen gelebt?
Wir müssen uns die Situation insofern klar machen, als Mannheim in einer Phase war, in der sie eine ganz starke Industrialisierung erlebte. Das heißt also, aus dem Umland zogen sehr viele Leute, die normalerweise auf dem Land arbeiteten, nach Mannheim, um in der Fabrik zu arbeiten. Und also die Gründung von der BASF oder anderen großen Betrieben spielte da eine große Rolle. Jedenfalls die Verhältnisse bei ärmeren Leuten waren zum Teil ganz verheerend. Also durchaus so, dass Familien zu viert in einem Zimmer wohnten, einer Küche meinetwegen, und die Betten da drin noch standen und vielfach die natürlich nicht nur eine Person im Bett hatten, sondern durchaus auch noch weitere, entweder Geschwister oder aber Schlafmädchen oder Schlafbuben.
Was war das?
Schlafmädchen oder Schlafbuben waren also Industriearbeiter oft oder eben arme Leute, die kein eigenes Obdach hatten und die also eine Schlafgelegenheit innerhalb solcher Familien bekamen.
Und die waren dann mit in dem Zimmer drin, während die anderen geschlafen haben? Also haben sie auch dazu gelegt?
Nein, nicht im Zimmer, die lagen mit im Bett. Das heißt, also, das machte natürlich also auch die moralischen Bedenken sehr groß. Und also da musste man schon aufpassen. Also zum Beispiel Alice Bensheimer hatte mit angeregt, dass also eine Wohnaufsicht passierte. Also gerade bei den ärmeren Leuten spielten die Mieten eine ganz große Rolle, weil die oft gar nicht die Mieten aufbringen konnten oder aber dann in Verhältnissen lebten, die oft unzumutbar waren, auch von der Hygiene her. Und da hat sie durchaus mitgewirkt. Und dann kam hinzu, dass sie die jüngste Schwester von ihr ist an Tuberkulose gestorben, sodass sie also da auch sehr engagiert war und sich dann auch darum gekümmert hat, zusammen mit einem Arzt einen entsprechenden Betreuungsverein gegründet hat.
Ich habe in Ihrem Buch erfahren, dass damals Tuberkulose war die 6. oder 7. Todesursache hier in Mannheim.
Ja, war sehr groß. Und vor allen Dingen, also das ist etwas, was die Elisabeth Eichmann-Gutheiner auch in ihrer Arbeit, die sie veröffentlicht hat, klar gemacht hat. Sie gefährdeten, also diese Tuberkulosenkranken gefährdeten auch die Kunden. Also sagen wir mal jetzt zum Beispiel Zigarrendreherinnen, die Tuberkulose hatten und die Zigarren drehten. Das war nicht ungefährlich.
Hat sich das schnell verbreitet, ja.
Und da musste man natürlich Abhilfe schaffen.
Sie hat aber auch, schreiben Sie, sehr viel für die Frauenbildung getan. Also es ging auch bei diesen, wenn sie in die Wohnung ging, glaube ich, auch schon um Hygiene. Also gucken, was kann man hier verbessern, verändern. Sicherlich auch so ein bisschen Erziehung. Also wie kann man Kinder vielleicht auch zur Reinlichkeit bringen oder etwas mehr zur Reinlichkeit oder auch zur Bildung bringen, weil Bildung ja sehr wichtig ist. Aber also diese Fürsorge für Ärmere, für Menschen, die nicht so einen guten Hintergrund haben, also so einen reichen Hintergrund wie andere. Dann die Frauenbildung, aber auch Frauenwahlrecht schien ihr sehr, sehr wichtig zu sein. Also ich würde schon mal sagen, dass sie schon, war sie emanzipiert, würde man heute sagen?
Nein, eigentlich nicht. Denn letztendlich hatte sie das damalige Wertesystem, dass also eine Frau eigentlich im mütterlichen Bereich tätig sein soll. Natürlich war sie letztendlich auch für die politische Mitarbeit der Frauen, aber zunächst mal im Gemeindebereich. Sie hat also auch ein Buch geschrieben, Die Frau in der Gemeinde. Und da konnte sie ja aus eigener Erfahrung sprechen, weil sie selbst als eine der ersten Frauen mit in der Gemeinde tätig war, als Armenpflegerin. Und für sie war das sehr wichtig, dass es also nicht nur Unterstützung für die Armen gab, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe. Also das heißt, dass die Armen auch irgendwo aus ihrem Elend rauskamen, was für junge Männer, die irgendwie mal abgerutscht waren, nicht so schwer war, aber alleinstehende alte Frauen hatten praktisch keine Chance. Denen musste geholfen werden, zum Beispiel. Und die Armenhilfe wurde immer nur für einen halben Monat gewährt und dann musste dann wieder drüber befunden werden. Also das heißt, die hatten schon sehr viel zu tun und mussten sich auch immer wieder versammeln. Da war sie also oft nächtelang bei der Arbeit.
Wie haben denn damals die Frauen miteinander gewirkt? Also so ältere Frauen, wurden die dann von Familien aufgenommen oder gab es dann sowas, was wir heute Frauennetzwerk oder Familiennetzwerk oder sowas nennen? Oder waren die wirklich ganz für sich?
Nee, also ja, zum Teil ganz für sich. Das ist im Übrigen aber auch heute noch so, würde ich mal sagen, weil irgendwo hatten die Frauen ja doch im Wertesystem das Problem, dass sie als Alleinstehende und nicht in eine Familie eingebunden zu sein, das wurde nicht so akzeptiert. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es ja kaum Bildungsmöglichkeiten für Frauen. Nehmen wir die Alice Benzer mal selber. Deren Erziehung war prinzipiell eigentlich Pensionate. Da hat sie dann die übliche höhere Töchterausbildung bekommen mit Geschichte, Literatur, Mathematik war klein geschrieben. Und nachdem ihre Pensionatszeit rum war, war sie dann eigentlich innerhalb der Familie, die Mutter ist relativ früh gestorben, diejenige, die dann die Familie am Laufen gehalten hat. Die ärmeren Frauen kriegten vielfach gar keine Bildung oder aber, also sagen wir mal jetzt Mädchen vom Land, also es kamen ja viele Odenwälderinnen zum Beispiel nach Mannheim, die hatten eben zwei Möglichkeiten. Das eine war die Fabrik und das andere war als Zweitmädchen, das waren dann 13-, 14-jährige Mädchen, in eine Familie zu gehen und dort von dem Erstmädchen sozusagen ausgebildet zu werden im Haushaltsführung.
Aber es war eine Angestellte, das Zweitmädchen.
Ja, aber die haben praktisch nichts verdient.
Wir haben mitgewohnt gegen
Kost und Logis.
Jetzt kommen wir mal zu Juli Bassermann. Das waren ja Freundinnen, sehr, sehr enge Freundinnen, Alice Bensheimer und Juli Bassermann. Das haben Sie auch total schön beschrieben hier, wie diese zwei Frauen sich so annäherten und dann tatsächlich auch ein großes Teil ihres Lebens, 35 Jahre, stimmt das?
Ja.
Ja, 35 Jahre befreundet waren. Ja, bis in den Tod, ja, kann man sagen, ja. Was war das für eine Frau, die Julie Bassermann?
Julie Bassermann war eine waschechte Mannheimerin. Also das mal als erstes. Deren Familie schon lange in Mannheim war, also die Familie Ladenburg, Bankiersfamilie, reich. Der Vater Karl Ladenburg war mit einer derjenigen, die durch finanzielle Hilfen die Industrialisierung mitbefeuert haben und der natürlich über jegliche Verbindungen innerhalb der Stadt verfügte. Die hat, die Julie Bassermann, hatte dadurch natürlich schon in der Stadt mit Netzwerke. Das muss man einfach sehen, über die Familie erstmal. Und dann hat sie diesen Ernst Bassermann geheiratet, der auch wieder aus einer alten Mannheimer Familie kam. Die Bassermanns sind ja die, also es gibt zwei Zweige, die Bassermanns am Markt und die Eisenbassermanns. Und ihr Mann stammte von den Eisenbassermanns ab, der dann aber Reichstagsabgeordneter wurde. Und Julie Bassermann wird beschrieben als eine Frau, die, wenn sie, also die war konservativer, muss man sagen, als Alice Bensheimer. Aber wenn sie dann etwas für richtig befunden hatte, dann blieb sie dabei. Und sie hat dann verstanden, viele Frauen für ihre Anliegen zu begeistern. Und die beiden Frauen haben sich die Arbeit geteilt, kann man sagen. Also die Alice hat sich konzentriert auf die Armenpflege und Fürsorge und die Julie Bassermann auf die Bildung. Julie Bassermann hatte drei Töchter und die wusste, warum sie die Bildung so befördert. Und die hat dann auch nach dem Tod ihres Mannes politisch mitgewirkt in der Stadt. Also war dann auch bei der Stadt im Stadtrat mit drin. Also insofern haben die beiden Frauen sich sehr ergänzt. Und anderes Beispiel, Bund Deutscher Frauenvereine. Das war ein Bund, den es in dieser Größenordnung nie mehr gegeben hatte.
Das waren, wie viele Frauenvereine waren da zusammen?
Ach, fragen Sie mich jetzt nicht nach einer Zahl, aber es waren
ich glaube 40, 50 oder sowas habe ich mal erfahren.
Sehr viel mehr. Also das war ein Frauenverein, der also nicht nur Vereine, sondern auch Verbände drin hatte und der, ich glaube, mehrere, 6 Millionen Mitglieder hatte. Also das war schon enorm. Und die Alice Bensheimer ist 1905 als Schriftführerin in diesem Verein tätig geworden, ist in diesem Amt geblieben bis 1932. Also bildete eigentlich in dem Verein die Kontinuität schlechthin, die kannte alles und jedes. Und man hat sich dann auch manchmal gefragt, oder beziehungsweise die neuere Forschung hat sich gefragt, warum ist die nie Vorsitzende geworden? Die ist mit der Gertrud Bäumer so aneinander geraten, was den Antisemitismus anbelangte, dass sie wusste, sie hat mehr Einfluss als Schriftführerin als erste Vorsitzende.
Sie war Jüdin.
Ja. Und was dann also sehr gut war, war, dass sie ihre letzte Phase im Bund Deutscher Frauenvereine mit Emma Ender zusammenarbeitet als erste Vorsitzende. Die beiden Frauen waren zunächst zu Beginn sehr zurückhaltend miteinander und trauten sich erst mal gar nichts zu. Und dann ist da wirklich, und das ist gut dokumentiert, eine Freundschaft gewachsen, die enorm war. Und die beiden Frauen sind dann auch gemeinsam zurückgetreten. Emma Ender war geschäftsführende Vorsitzende für die Weber in Heidelberg, als die erste Vorsitzende war, weil die das Amt, die Geschäftsführung nicht mehr machen wollte, nachdem ihr Mann gestorben war. Und ist dann bei der Generalversammlung hier in Mannheim zur ersten Vorsitzenden gewählt worden. Und die beiden Frauen haben dann ab irgendwann wunderbar zusammengearbeitet, weil sie in diesen Zeiten, in denen Inflation war, Wirtschaftskrise war, politische Krisen waren, immer noch den Verein aufrechterhalten haben. Und man kann sagen, als die beiden aufgegeben haben und auch das ganze Material, das Archiv des Bundesdeutscher Frauenvereine nach Berlin ging, war eigentlich das Ende des Vereins schon vorauszusehen. Also die letzte erste Vorsitzende konnte eigentlich dann nur noch den Nazis gegenüber die Abwicklung des Vereins fahren lassen.
Also wir haben Alice Bensheimer, wir haben Juli Bassermann, wir haben Ida Demel. Und Sie fangen an, dieses Interview mir zu beantworten mit, Sie hätten dann Kästchen mit Briefe gehabt. Im Leben kriegt man doch da kein so ein tolles Buch raus mit 470 Seiten. Sie müssen noch ein bisschen mehr gehabt haben.
Ja. Also dazu muss ich auch sagen, der Briefwechsel war letztendlich ein bisschen enttäuschend, weil die Alice Bensheimer hat die Briefe ihrer Schwester alle gesammelt. Und dann nach, sie ist 1935 ja gestorben und dann an ihre Schwester wieder vererbt. Während ihre Schwester die Briefe von Alice nur sporadisch aufgehoben hat, aber vieles auch vernichtet hat. Mhm. Und richtig brieflich kennenlernt man Alice Bensheimer eigentlich erst durch dieses digitale Frauenarchiv, dass die Briefwechsel im Verein. Und also gerade, ich habe jetzt genauer und ein bisschen mehr angeguckt, diesen Briefwechsel zwischen Emma Ender und Alice Bensheimer. Und da konnte ich dann das gut beobachten, wie da eine Freundschaft und eine Zuneigung gewachsen ist, die dazu führte, dass Emma Ender eine der wenigen war, die schon in der Nazizeit noch eine Würdigung in der Zeitschrift Die Frau veröffentlicht hat. Das war was Besonderes.
Ida Demel war ja auch eine bemerkenswerte Frau. Also die hat ja, das ist jetzt dieses Jahr auch ein Jubiläum, sie hat die GEDOK mitgegründet. Mhm. Aber da hat jetzt Alice Bensheimer nichts mit zu tun gehabt.
Nur indirekt, indem, also einmal war sie natürlich immer wieder für ihre Schwester Gastgeberin. Das heißt also.
Wurde die nicht sogar hier auch mitgegründet, die GEDOK teilweise?
Ja, ja.
Gell?
Ja, ja.
In Mannheim.
Ja, ja. Also die GEDOK Mannheim-Ludwigshafen.
Ist der Ursprung?
Ist, also Mannheim ist der Ursprung, ja.
Guck an.
Und da spielte also natürlich auch die Alice Bensheimer mit eine Rolle. Das ist klar. Die waren auch natürlich dann in der GEDOK drin.
Was wollte die GEDOK damals?
Die wollte vor allen Dingen Künstlerinnen jeglicher Art, also literarisch, bildnerisch etc. fördern. Das ist ja immer heute noch das Anliegen. Und vor allen Dingen also dem gesamten deutschsprachigen Raum. Also da war auch Österreich mit dabei und so weiter. Und das ist eigentlich, also sie selber ist aus der GEDOK 1933 rausgeflogen. Die ist richtig abgeführt worden, als sie eine Versammlung machen wollte. Und sie hatte aber eine Nichte, die Marianne Gärtner, und die hat 1945 oder 46 die GEDOK wieder neu begründet. Und dadurch gibt's die heute noch.
Aber das hat sie jetzt hier, das war nicht ein Lebensschwerpunkt von ihr, sondern sie hat
sich. Sie spielte schon eine große Rolle, aber sie war, die Ida Demel war primär die Gattin von Richard Demel, der in dieser Zeit einer der bekanntesten und auch am besten besoldetsten Dichter der Zeit war. Also Sie können es noch nachvollziehen, wenn Sie mal gucken, wie viel Vertonungen Gedichte von Richard Demel gefunden haben. Mhm. Die Ida Demel hätte eine gute Politikerin werden können. Da kommen wir jetzt zu dem Wahlrecht der Frauen. Denn sie war sehr engagiert, als die Frauen das Wahlrecht bekamen, hat also Vorträge gehalten zu den Parteien und was weiß ich allem. Und da hat dann ihr Mann nicht mehr mitgespielt. Dem war das zu viel. Der hat ihr deutlich gemacht, dass er sie zu Hause haben will. und sie hat sich gefügt.
Frauen waren auch abhängig, das ja. darf man jetzt nicht vergessen.
Und dann ist er relativ früh gestorben und sie hat aber dann nicht mehr die Kurve gekriegt, wieder zurück zur Politik zu gehen.
Wenn Ida Demel gut situiert war, also sicher auch war, was das Finanzielle angeht, wie war das bei Alice Bensheimer? War die auch so reich verheiratet?
Nein, die war nicht reich verheiratet, sondern die hatte eine gute Mitgift mitgebracht. Also das heißt, ihr Vater hatte sehr gut für die Töchter gesorgt. Und Ida Demel war ja eine der frühen Frauen, die sich von ihrem Mann hat scheiden lassen, unter Verlust ihrer Mitgift, aber dafür hat sie ihren Sohn behalten dürfen. Die Alice Bensheimer hatte durchaus durch den Vater, aber auch, weil die Badische Landeszeitung eine sehr erfolgreiche Zeitung war.
Das war die Zeitung
von ihrem Mann.
Von ihrem Mann.
Mhm. Ja, Julius Bensheimer. Und dadurch hatte sie doch ein sicheres Einkommen, bis die Nazis kamen. Die haben die Zeitung kaputt gemacht dann. Und während der 20er Jahre hat, das führe ich also in meinem Buch auch aus, Alice Bensheimer durchaus bei Spekulationsgeschäften ihr Vermögen einigermaßen gerettet. Also da hatte sie dann Hilfe immer wieder in ihrem Netzwerk, also in dem Fall dann von dem Professor Altmann, dem Mann von Elisabeth Altmann-Gothainer, der ihr dann Tipps gegeben hat. Und die haben während der Kriegszeit sehr, sehr eng miteinander gearbeitet. Dann hat ja, als der Mittelstand auch in den 20er Jahren verarmte, haben sie eine Mittelstandsversorgung ins Leben gerufen. Das heißt also, die damals arm gewordenen Mittelständler haben ja durchaus Vermögenswerte in ihren Wohnungen gehabt, die sie dann verkaufen mussten. Und das haben sie oft unter Wert gemacht. Und da hat dann diese Organisation geholfen, wirklich die Dinge zu verkaufen zu dem Preis, der angemessen war. Und haben dann, also ohne dass es da Kontakte zwischen Verkäufer und Käufer waren, gut vermittelt und gut dabei verdient.
Alice Bensheimer hat ja auch was mit, sagen wir mal, mit der Vorgängerin der sozialpädagogischen Fachschule zu tun?
Die soziale Frauenschule ist an sich eine Begründung von der Elisabeth Altmann-Gothainer und der Bernays, heißt sie. Beide waren also dann auch als Lehrerinnen an der Schule tätig, zusammen mit anderen von der Universität, zum Teil aus der Stadt, die da unterrichtet haben. Und die Julie Bassermann und die Alice Bensheimer waren eigentlich nur Mitglieder unterstützend.
Ja. Aber immerhin, sie waren immer mit dabei.
Ja, ja, sie also, haben dahinter gestanden, weil sie einfach die Notwendigkeit einsahen, dass also Frauen in dieser Zeit eine richtige Berufsausbildung brauchten und nicht mehr nur diese höhere Töchterausbildung.
Und ich habe gesehen, also sie haben ja auch die Fächer aufgeführt, die da gelehrt wurden, da war auch Statistik dabei.
Ja, ja.
Ja, es war ja, also nicht nur Häkeln und Säumen.
Nee, und das ist halt das Tragische auch da wieder gewesen, denn die Schule war sehr, sehr erfolgreich. Die wurde auch dann von der Stadt unterstützt, bis dann wieder die Nazis das Regime ergriffen. Und die haben dann sofort das Lehrprogramm geändert, haben das runtergeschraubt und haben dann diese soziale Frauenschule vereint mit dem Fröbel-Seminar.
Es gab auch eine Krippe hier in Mannheim.
Ja. Und das finde ich also etwas, was also hier auch mit dem Volksbad ein bisschen zusammenhängt. Übrigens, man hat in der Stadt dafür gesorgt, dass hier in diesem Brandzonenbereich, sage ich jetzt mal,
also hier
in der Neckarstadt West, die Einrichtungen waren. Und dazu gehörte eben einmal ein Krippenheim, dass man die kleinen Kinder der arbeitenden Frauen tagsüber abgeben konnte und für ein paar Pfennige wurden die dann den Tag über ernährt, betreut und dann abends wieder abgeholt von den Müttern. Oder aber, dass man ein Volksbad einrichtete, dass die Hygiene besser wurde, dass man eine Volksbibliothek einrichtete, dass die Leute sich bilden konnten, lesen konnten. Und das wurde alles hier in diesem Bereich angesiedelt. Und nicht zu vergessen auch eine Volksküche.
Ja, ich will gerade noch mal hier auf das alte Volksbad kurz was sagen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht gleich damit was anfangen können. Wir sitzen hier im Studio des Bermuda-Funk. Das ist im Gründungszentrum des alten Volksbades. Das ist umgebaut worden. Und deswegen bezieht sich Frau Günther da drauf. Ja, genau. Ja. Und die Volksküche, das war für die Armen auch, wo eben auch dann die Menschen hingingen, haben zu essen bekommen.
Für wirklich zu niedrigen Preisen essen können. Und zwar sogar, also entweder nur eine Suppe oder nur Kaffee und Brot oder aber auch ein Menü. Man muss aber auch sagen, dass die Spendenfreudigkeit der damaligen Zeit größer war.
Aber wenn wir jetzt nochmal, weil das der Mittelpunkt ist, Alice Bensalmer, was lässt denn Ihr Herz total hochschlagen, wenn Sie an diese Frau denken?
Ich muss einen kleinen Moment überlegen, wo ich den Schwerpunkt drauf lege. Natürlich war ihr Engagement in Sachen Armenpflege enorm, weil sie hat nicht nur hier in der Stadt unmittelbar gearbeitet, sondern sie hat auch Vortragsreisen gemacht. Sie hat zum Beispiel, das kann man heute noch nachlesen, einen Artikel geschrieben in dem Jubiläumsband der Mannheimer Stadtgeschichte von 1907. Da hat also im dritten Band sie den Artikel geschrieben über die Armenpflege und Julie Bassermann über die Bildung. Also da sieht man wieder sehr gut die Arbeitsteilung zwischen den beiden Frauen. Und sie waren also durchaus dann Sachverständige geworden in dem Punkt. Und was mich mit am meisten beeindruckt hat, war also einmal das Engagement, das darauf abzielte, Leute wirklich zur Selbsthilfe zu bringen. Und auf der anderen Seite immer wieder die Betonung der enormen Warmherzigkeit dieser Frau. Die muss wirklich sowas von Ausstrahlung gehabt haben. Und deswegen heißt das Buch auch mit dem Untertitel, das ist ein Zitat von Richard Demel, ein deftiges Mitmenschenherz. Das heißt also, die Mitmenschlichkeit spielte eine große Rolle. Und da muss ich jetzt noch mal etwas betonen, nämlich die Tatsache, dass also nicht nur Alice Bensalmer als Jüdin, sondern überhaupt sehr viele Jüdinnen ein enormes Engagement in Sachen Mildtätigkeit, Engagement für ärmere Menschen. Alles das, da war enorm viel. Und Alice Bensalmer, das war ihr Anfang, hatte auch einen Schwesternverein gegründet namens Caritas, also nicht zu verwechseln mit der Caritas heute, der jüdische Frauen dazu brachte, da auch, also in einem größeren Umfeld, die Armenpflege zu betreiben.
Ja, da kommen wir jetzt natürlich auf das Thema, was mich auch interessiert. Wie ging denn das Leben von Alice Bensalmer zu Ende? Hat sie das Dritte Reich noch mitbekommen oder nicht?
Sie hat es zweifelsohne mitbekommen, denn ihr Einkommen kam ja aus dem Verlag, Bensalmer Verlag. Und der wurde damals geleitet von einem früheren Neffen namens Gütermann. Und der ist wirklich systematisch kaputt gemacht worden, indem man die Annoncen abwarb und dann diffamierende Artikel schrieb über diesen Juden, der da tätig war und so weiter. Also sie dürfte vermutlich kein Einkommen mehr bekommen haben. Auf der anderen Seite hat sie selbstverständlich, wie weit sie das jetzt noch bewusst tangiert hat und wie krank sie war, weiß ich halt nicht. Aber ich denke schon, dass sie war ja politisch auch wach, dass sie durchaus mitbekommen hat, dass da eine politische Gruppierung groß wird, die man nicht unterstützen kann. Sie hat also durchaus auch noch diesen Hindenburg-Appell, dass man den wählt statt Hitler, was nichts verhinderte. Das hat sie noch mit unterschrieben. Also sie hat schon wahrgenommen, was passierte. Es ist ihr lediglich erspart geblieben, wenn Sie so wollen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass sie diese Diffamierung dann mit Sarah, mit Judenstern und all diesen Dingen noch miterleben musste. Anders dagegen, also Juli Bassermann, die kriegte das natürlich noch richtig mit. Die wurde auch also zwangsweise zu dieser Judenzahlung verpflichtet, die Juden also erbringen mussten, so dass sie tatsächlich keinerlei Vermögen mehr hatte, obwohl da ein Riesenvermögen dahinter gestanden haben muss, alleine schon von ihren Eltern her, ne? Und in diesem Seminar jetzt über Juli Bassermann hat also einer meiner Senioren davon gesprochen oder konnte recherchieren, dass die Kinder der Juli Bassermann da auch Ansprüche noch erhoben haben.
Weil zu Recht.
Weil sie aus ihrem persönlichen Vermögen ihre Mutter dann unterhalten haben. Juli Bassermann ist im Übrigen also auch aus ihrem Haus in den L-Quadraten ausgezogen und in die Werderstraße gezogen, aber auch durchaus noch standesgemäß in eine sehr große Wohnung mit 6 Zimmern.
Und Alice Bensheimer hat die letzte Zeit, also wurde sie von
der Juli Bassermann, im Haus von Juli Bassermann betreut. Und ich muss dazu sagen, ich muss noch jemanden erwähnen, der auch ein bisschen unterschätzt wird und von dem man so wenig weiß. Und zwar gibt es eigentlich so aus vorm Ersten Weltkrieg kam eine Erzieherin namens Else Reuter ins Haus der Bassermanns. Und diese Else Reuter hat Juli Bassermann bis zu ihrem Tod begleitet. Also das muss auch eine sehr enge Freundin gewesen sein von der Juli Bassermann. Denn auch Alice erwähnt sie immer wieder, wenn die beiden über ihre Familien sprachen, dass also Else Reuter da auch eine Meinung hatte.
Also es ist unschwer, ja, man kann es nicht überhören und nicht überlesen, wie tief ihre Kenntnis ist, wie weit ihre Kenntnis ist, wie groß ihre Liebe auch zu diesen Frauen oder Menschenfiguren ist in dem Buch. Und ich habe es Ihnen schon gesagt, also mein Wunsch wäre es ja, wenn man das nochmal so als leichter Frauenroman über Mannheimer Frauen schreiben würde. Also sie haben ja wirklich alles vorgeliefert, was eine talentierte Feder oder eine talentierte Schreiberin oder Schreiber braucht, um ja nochmal es zum Roman zu verdichten oder zumindest eine Zeit. Vielen lieben Dank also für dieses Werk und für Ihre Erzählungen. Ich habe Ihnen total gerne zugehört und die anderen wahrscheinlich auch. Und dieser Seniorenkreis, von dem Sie erzählt haben, ist das auch etwas, wo man mitmachen kann?
Ja, selbstverständlich. Und zwar ist es das Gasthörer- und Seniorenstudium an der Universität Mannheim, das also von Frau Lechner geführt oder verwaltet wird. Und da kann jeder, also da braucht man auch zum Beispiel kein Abitur, sondern wer aufgeschlossen ist, kann da als Senior studieren. Das heißt also an Lehrveranstaltungen teilnehmen, an Übungen, also Vorlesungen, Übungen. Und er kann sogar, das ist die Möglichkeit, die ich mit anbiete, forschen. Und das macht also ungeheuer Spaß, das kann ich also nur jedem versichern, weil Forschen in diesem historischen Bereich ist wie ein Krimi.
Ja, das glaube ich sofort. Also mich hat dieses Buch sehr neugierig gemacht, hier die Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich auch, auf das Buch, auf Frau Günther, aufs Archivum, auf die Neckarstadt West auch, was es da alles gab. Und ich sage mal, auf bald.
Ja, gerne. Danke.
Sie hörten
Geschichten aus dem Bunker, der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.